Ja, wir begrüßen Klaus ganz herzlich und ich glaube, der Tobi, der wollte heute noch für dich beten.
Ja, Jesus, du siehst, Klaus, Bindenkraft, Mut, alles. Der Karl ist der nette Mann mit allen Leuten. Jesus, du siehst ihn. Und ich will nur sagen, er ist so ein cooler Mann und er kann sehr gut predigen. Amen.
Dankeschön, Tobias. Cool, ne? Ich mag das. Was wir haben, haben wir vom Herrn. Und er hat das Schwache der Welt erwählt, um das Starke zunichte zu machen. Das sagt sich leicht, ist aber gar nicht so einfach in der Praxis umzusetzen. Wir haben heute das Kapitel 3 aus Matthäus. Wenn ich mir das richtig notiert habe. Diesmal wollte ich euch eigentlich den Text mitbringen, aber irgendwie habe ich das versaut gestern auf meinem Stick. Also nächstes Mal vielleicht. Matthäus Kapitel 3. In jenen Tagen aber erscheint Jesus, in jenen Tagen aber erscheint Johannes der Täufer. Was waren das für Tage? In jenen Tagen, das waren die Tage, als unser Herr Jesus völlig inkognito, völlig unerkannt, als Gott mitten unter den Menschen in Nazareth lebt. Als Handwerker, Zimmermann, die haben Häuser gebaut, Schwielen an den Händen. Keiner wusste, wer dieser Mann war. Und in jenen Tagen, als nichts davon so richtig an die Öffentlichkeit drang, es waren ja schon fast 30 Jahre vergangen, seitdem das mit den Magiern aus dem Osten passiert war, dann die Flucht nach Ägypten, die Rückkehr nach Israel. Und scheinbar tut sich hier überhaupt nichts. Und dann in diesen Tagen erscheint Johannes der Täufer. Er erscheint auf der Bühne, er kommt hervor auch aus der Dunkelheit. Keiner wusste mehr von ihm. Wir wissen, seine Zeugung, Geburt, das war schon phänomenal, ähnlich wie bei Abraham und Sarah, die in hohem Alter noch ein Kind bekommen hatten. Es gab ein paar Prophetien und dann war gar nichts mehr. 30 lange Jahre, ungefähr 30 Jahre Schweigen Gottes. Gott scheint ja viel Zeit zu haben. Aber jetzt erscheint er und er verkündigt in der Wüste von Juda. Nicht in Jerusalem, nicht in der Hauptstadt, nicht in dem Tempel, nicht da, wo ihn erwartet hätte. In der Wüste Judas, das war unten am Jordan, da wohnte niemand, deshalb Wüste. Und das ist seine Predigt gewesen. Ihr müsst umdenken. Kennen wir als tut Buße. Der Begriff meint eine Veränderung im Denken. Hier oben, da muss ich was verändern. Und er sagt nicht, ja, ihr könntet, wäre schön, wär doch mal dran, sondern er sagt das als Befehl. Und zwar als einen ganz ausdrücklichen Befehl. Ihr müsst umdenken. Ihr müsst lernen, die Dinge aus einer anderen Perspektive zu sehen. Ihr müsst die Wege eures Denkens, eures theologischen und eures tagtäglichen Denkens verändern. Warum? Weil das Königreich des Himmels gekommen ist. Der Begriff nahe gekommen bedeutet hier von der Grammatik her, es ist da, es ist soweit, wir sind mittendrin. Die Zeit ist erfüllt, das ist bei Markus. Das Reich Gottes ist mitten unter uns. Es geht um das messianische Reich. Das Reich, wo der Messias, dieser von Gott verheißene Herrscher, regieren wird. Gottes Herrschaft, das Reich des Himmels wird es auch genannt, wo der Wille Gottes, wie im Himmel ist, auch auf dieser Erde passiert, wo es endlich soweit ist. Wo Wolf und Schaf, Löwe und Lamm zusammenleben, wo der Tod nicht mehr ist, wo der Satan gebannt ist, wo es keine Krankheit, kein Leid mehr gibt, wo Friede ist, wo der Herr selber in seinem auserwählten Knecht, König, dem Messias, die Herrschaft übernimmt. Und dieses Reich, es ist da, ist gekommen. Und jetzt, was braucht ihr? Ihr müsst umdenken. Warum? Was hat das Denken mit dem Königreich Gottes zu tun? Weil dieses Königreich Gottes so anders ist als erwartet. Und die Erwartungen der Menschen, die theologischen Erwartungen, so wie das damals war, nicht erfüllt wurden. Ihr müsst umdenken. Es ist da, aber es passt irgendwie nicht in euer Denken. Es passt nicht in eure Theologie. Es passt nicht in eure Vorstellung. Ihr müsst umdenken. Denn es hat begonnen. Und dieser Johannes, dieser Mann, der da redet in der Wüste, das ist nämlich der, von dem der Prophet Jesaja schon gesprochen hatte. Und er hatte gesagt, eine Stimme ruft laut in der Wüste, bereitet den Weg Herrn, macht seine Pfade gerade. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade gerade. Also, der Herr kommt, wir würden sagen, rollt den roten Teppich aus, wenn der Präsident kommt, wenn der König kommt. Ihr müsst jetzt den Pfad und den Weg bereiten, dass er kommt. Und wie geht das? Hier oben, da im Kopf fängt das an. Ein verändertes Denken, neue Wege denken. Das ist übrigens eins der schwersten Übungen für uns Menschen. Unsere Denkwege zu verändern. Die Bahnen, in denen wir denken, unsere Konzepte, unsere Vorstellungen, unsere Traditionen, unser Herkommen, all das, was da so tief eingegraben ist, was da automatisch schon abläuft, das zu verändern. Und genau das ist nötig, und das hatte schon Jesaja 700 Jahre vorher gesagt, da wird eine Stimme sein, die ruft in der Wüste. Keine prächtige Erscheinung, keine großen Wunder und Zeichen, nur eine Stimme als Gottes Weg. Er setzte eine Stimme mitten in die Wüste, noch nicht mal in die Hauptstadt, nur eine Stimme, die spricht. Und er sagt, hey, da oben, da muss sich was ändern, das Reich Gottes ist da. Aber da war noch etwas. Dieser Johannes, dieser Mann, der da spricht, der hatte eine besondere Kleidung. Okay. Der hatte ein Gewand von Kamelhaaren, also Kamelhaarmantel, und er hatte einen Ledergürtel um die Hüften. Und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Was bedeutet das? Dass dieser Mann dieses Outfit hatte. Es knüpft da an, wo das Alte Testament 400 Jahre vorher aufgehört hatte. Der letzte Prophet Maleachi, und er hatte im Namen Gottes eine Verheißung gesagt. Und er sagt, der Herr sagt, bevor der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Und das bezieht sich auf den Anbruch des messianischen Reiches, der Herrschaft Gottes, die mit irgendeiner Form von Gericht verbunden sein wird. Das war schon irgendwie klar. Dieser Tag des Herrn, wenn Gott aufsteht und sagt, so, und jetzt übernehme ich hier die Führung. Und bevor dieser große und schreckliche Tag kommt, das sind die letzten zwei Verse hier in Maleachi im Alten Testament, da werde ich euch senden, den Propheten Elia. Und Elia, das war dieser Mann, der eben diese Kamelhaar, also dieses Tierfellgewand trug mit dem Ledergürtel, der diese wilden Honig und Heuschrecken, der da in der Wüste Jahre verbracht hatte. Wenn er mal die Stellen in 1. Könige liest oder 2. Könige, ich weiß nicht mehr genau, da wird er so beschrieben. Ist der Elia. Und dieser Elia wird das Herz der Väter zu den Söhnen und das Herz der Söhne zu den Vätern bekehren, damit ich nicht komme und das Land mit dem Bann schlage. Also dieser Elia wird irgendwas wieder machen, Versöhnung, er wird was bewirken. Und es war auch in der Erwartung der Menschen, wenn das messianische Reich kommt, da wird der Elia vorher kommen. Und dieser Johannes, er sah aus, wie man sich den Elia vorstellte. Und Gott bestätigte das, denn sein Reden muss so vollmächtig gewesen sein, oder Gottes Geist so am Werk, dass zu ihm, zu diesem Mann da hinaus in die Wüste, wo man ja normalerweise nicht hingeht, ganz Jerusalem ging da raus. Und das war ja nun mehr als eine Tagesreise, es war nicht um die Ecke. Und ganz Judäa und die ganze Gegend am Jordan, also von überall her, ja, das ganze Land war auf den Beinen, um zu diesem Mann hinzugehen und diese Stimme zu hören. Was muss das für ein Wirken Gottes gewesen sein, dass die bloße Stimme dieses Menschen das bewirkt? Endlich, und das war die Hoffnung und das Empfinden der Menschen, Gott spricht wieder. 400 Jahre Schweigen Gottes, kein einziges Reden Gottes, kein Prophet mehr. Schweigen. Und Israel hatte 400 schwere Jahre durchgemacht. Erst unter der Oberherrschaft der Perser, dann unter der Herrschaft der Griechen, jetzt unter der Herrschaft der Römer. Also das war ja keine Freiheit mehr. 3 Jahre hatten die Makkabäer mal so ein bisschen um sich geschlagen und so eine Art Autonomie wieder hergestellt. Aber es waren schwere Jahre. Und jetzt, Gott scheint wieder zu reden. Das ganze Land, Jerusalem, ganz Judäa, die ganze Gegend am Jordan, alles geht zu ihm hinaus und ließ sich von ihm taufen im Jordan. Diese Taufen, das war etwas Übliches in der Zeit, das war recht verbreitet. Es gab viele religiöse Gruppen und durch verschiedene Formen von Waschungen wollte man die Sünden abwaschen. Er merkte, hey, die Fliesen sind schmutzig, ja, die Seele ist schmutzig, hier stimmt was nicht, das muss weg. Und so versuchte man sich durch diese äußeren Waschungen vorzubereiten, um in diesem Tag des Herrn im Gericht Gottes bestehen zu können und teilzuhaben am Königreich des Messias. Und so kamen sie und ließen sich von ihm, von diesem Mann wollten sie getauft werden. Und sie bekennen in diesem Taufvorgang ihre Sünden. Da stehen sie im Wasser, bekennen öffentlich ihre Sünden. Sie sagen nicht nur, ja, ich brauche Reinigung, sondern das erstens, zweitens, drittens. Und da bekennen sie. Und das mag vielleicht auch länger immer wieder gedauert haben. Und einer nach dem anderen geht hinein ins Wasser und wird untergetaucht, hofft, seine Sünde abzuwaschen, bekennt sie öffentlich, um sich vorzubereiten für diesen Messias. Jetzt sieht Johannes viele von den Pharisäern und Sadduzäern zu seiner Taufe kommen. Viele, waren nicht wenige. Da kommen sie. Diese beiden Gruppen, die ja eigentlich Spinnefeind waren, die Sadduzäer, das waren die Liberalen, die hatten aber die Finanzen in der Hand, Tempel, die Hohepriester und so. Und dann gab's dann die mehr aus der rechten Ecke, das waren die Rechtgläubigen, die biblisch fundierten, die sich auch immer reinigten. Und beide kommen. Beide merkten, wir brauchen hier eine Vorbereitung, wir brauchen Umkehr. Und sie kommen zu seiner Taufe. Ist das nicht wunderbar, dass solche verfeindeten Gruppen, wenn die sich begegneten, haben die immer Krach gekriegt sofort. Das können wir in der Apostelgeschichte lesen. Aber da kommen sie. Und als Johannes die sieht, er sagt dazu ihnen Schlangenbrut. Schlangenbrut, also krasses Wort. Ne? Ich meine, wäre doch eigentlich ein Grund zur Freude gewesen. Ja, da sind sie jetzt endlich. Ja. Ja, versöhnen sich hier mal und wissen, komm, wir bekennen unsere Sünden. Und Johannes begegnet Schlangenbrut. Schlange als Sinnbild der Falschheit, der Verlogenheit. Da stimmt was nicht bei euch. Ihr macht anderen, ihr macht euch selbst und ihr macht Gott ständig was vor. Schlangenbrut. Wer hat euch angewiesen? Also wer hat euch das beigebracht, fragt er, dem kommenden Zorn zu entrinnen? Wer hat euch gelehrt? Tja, Rabbi so und so, und der hat's von Rabbi so und so, und der hat's wieder von Rabbi so und so. Das war eine ganz wichtige Sache damals. Ja. Das ging um die richtige biblische Lehre. Und da hatten sie eine Menge davon. Sowohl die Liberalen hatten ihre Lehrer, als auch die Pharisäer, also die, ja, sagen wir, die alte Versammlung, also na, Leute, die sehr, sehr viel Wert auf die richtige Lehre legen und auf biblisches Wissen. Und die hatten die ganzen Bücher. Ja, wer hat euch denn gelehrt? Wer hat euch das beigebracht? Wer hat euch hier unterwiesen, dass ihr dem kommenden Gericht entfliehen könnt? Ihr müsst Frucht bringen. Frucht, die des Umdenkens würdig ist. Das heißt, da muss sich im Leben was ändern. Und das muss zeigen, hier oben hat sich was verändert. Ihr bringt eure alten Traditionen mit. Ihr bringt eure alte Lehre mit, eure alten Denkweisen. Und ihr denkt, ja, jetzt machen wir noch ein Bekenntnis. Jetzt springen wir mit auf den Zug auf. Wir wollen ja auch was bekennen. Und wir wollen ja auch nicht draußen stehen. Aber ihr müsst grundsätzlich hier oben muss sich was verändern. Und das muss sich in eurem Leben zeigen. Denkt nicht, sagt Johannes, kommt nicht auf diese Idee, dass ihr zu euch selbst sprechen könnt, also diese Selbstversicherung, wie wir uns dann oft beruhigen und unsere Argumente zusammenlegen. Ja? Wir haben Abraham zum Vater. Das war so die Denkweise. Ja? Also wir sind das Volk Abrahams. Waren Sie das? Ja. Da hatten sie viele theologische Argumente dafür. Und weil ihr denkt, ihr seid das Volk Abrahams, ihr habt Abraham zum Vater, Vater Abraham, meint ihr, dass ihr deshalb dem Zorn Gottes entfliehen könnt? War das eigentlich falsch oder richtig? Was stimmt denn hier mit dem Denken nicht? Und dann sagt er, ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen, dann nimmt er so ein paar dicke Steine da, ja, ein paar Kiesel oder was. Gott kann aus diesen Steinen dem Abraham Kinder erwecken, auferwecken, das ist der Begriff hier. Was kann Gott? Und was muss Gott vielleicht auch machen? Seine Auferweckung wie eine Auferweckung von den Toten. Gott macht aus nichts, aus lebloser Materie macht er Leben. Glaube, das hat ja mit Abraham zu tun, der Vater des Glaubens, der Mann, der Gott vertraut hatte, das ist etwas, was wir nicht aus der Tradition herauslernen, was wir nicht aus der Theologie herauslernen, was nicht eine Frage der Lehre ist, sondern das ist etwas, was Gott selber schaffen muss. Es ist ein übernatürliches Wirken Gottes, dieses Vertrauen zu ihm. Gott kann das. Und ihr denkt, nur weil ihr die richtige Lehre und den richtigen Vorfahren habt und in der richtigen Tradition lauft, deshalb könnte das alles funktionieren? Nein. Ich sage euch, Gott kann aus diesen Steinen Kinder auferwecken für Abraham. Aber schon jetzt liegt die Axt an der Wurzel der Bäume. Also es ist nicht mehr viel Zeit. Das Gericht ist bereits da, weil das Reich Gottes schon da ist. Es scheiden sich bereits jetzt die Geister. Und jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, der wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Also das Gericht fängt an. Es wird sich jetzt entscheiden. Ihr dem Gericht entfliehen könnt. Ihr denkt, ihr könntet das, weil ihr euch hier unter das Volk mischt und weil ihr denkt, ja, wir bekennen jetzt hier unsere Sünden und wir machen hier alles mit und ja, wir haben eigentlich eine ganz gute Tradition. Nee, das geht so nicht. Und dann weist Johannes auf den Unterschied hin. Er sagt, ich taufe euch zwar mit Wasser zum Umdenken, Wasser. Ja, als Symbol und ja, äußeres Zeichen. Aber der nach mir kommt, der ist stärker als ich. Da ist es wieder diese Kraft, diese Macht und Fähigkeit Gottes, die aus Steinen Kinder erwecken kann. Und der da kommt, hinter mir, nach mir, der weist auf den Messias hin, ist viel stärker als ich. Im Vergleich zu ihm, dessen bin ich überhaupt nicht würdig, ihm noch überhaupt die Sandalen hinterherzutragen. Wer bin ich? Und wer ist er? Wir laufen ja, nicht nur die Afrikaner tun das, immer den starken geistlichen Führern hinterher. Ja, da findest du in der Hauptstadt fast an jeder Ecke irgend so einen großen geistlichen Führer mit einem Mikrofon, der da die Macht hat und ja, die Leute bewegen kann, voll des Geistes. Ja, wer bin ich? Er. Ich bin nicht würdig, ihm überhaupt die Schuhe hinterherzutragen. Und der wird euch mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Ich habe Wasser zu bieten. Und ihr alle kommt zu mir. Und es ist ein Wirken Gottes, dass ihr kommt. Ihr spürt, wir brauchen da eine Veränderung. Aber ich kann nur Wasser bieten. Er wird euch taufen mit Heiligem Geist. Dass Gott selber etwas tut, um etwas abzuwaschen, was ich selber nicht loswerde. Ja. Fliesen reinigen, ja. Die Seele reinigen, das Herz reinigen. Wie leicht ist es, Fliesen sauber zu kriegen im Hochdruckreiniger. Ja. Reinige mal ein Herz, eine Seele, ein Denken. Ja, das kann nur Gott. Und das wird er tun durch den Heiligen Geist und durch Feuer. Das Feuer spricht hier nicht von Pfingsten. Das Feuer spricht in diesem Zusammenhang immer von Gericht. So wird das hier gebraucht. Er wird es ins Feuer werfen, diese Bäume. Was nicht taugt vor ihm, was nicht bleibt, geht ins Feuer. Es ist das Feuer des Gerichts. Er wird ein Gericht über euch bringen. Ein Gericht, das mit Reinigung zu tun hat. Wir wissen, weil wir das vom Kreuz her sehen können, was das für ein Gericht war, das er da getragen hat und in das er uns hineintauft, in den Tod Jesu hineingetauft. Er sagt, er seine Worfschaufel ist in seiner Hand. Er wird seinen Weizen in seine Scheune sammeln. Seine. Alles in seiner Hand. Er macht das. Sein Gericht. Es ist sein Weizen. Es ist seine Tenne. Es geht in seine Scheune. Also immer wieder richtet er den Blick auf den, der da kommt. Theoretisch ist das alles klar, auch für uns. Aber in der Praxis sieht das oft schwierig aus. Er wird den Weizen sammeln und die Spreu mit unauslöschlichem Feuer verbrennen. Ob die Pharisäer und ob die Sadduzäer jetzt wirklich nachgedacht haben, ja, wer hat uns denn gelehrt? Wieso denken wir das denn so? ob die vielleicht jetzt wirklich bereit waren, auch mal sich selber in Frage zu stellen, ihre Wege in Frage zu stellen. Aber zumindest mal sagen, ja, eigentlich verstehe ich das nicht. Ja, ich merke, da, ich brauche einen, aber da komme ich irgendwie nicht mit. Ja. Oder ob die jetzt ärgerlich wieder nach Hause gegangen sind. Ob sie es vielleicht noch showmäßig mitgemacht haben, ja, okay, aber dann nach Hause gegangen sind und gesagt, Spinner, oder so, wir machen weiter wie bisher. Keine Ahnung. Es war ja nur eine Frage. Wer hat euch das gelehrt? Wieso denkt ihr das? Stell dir mal in Frage. Wir wissen nicht, was sie gemacht haben. Aber wir wissen jetzt, wie es mit Johannes selber weiterging. Denn daraufhin erscheint jetzt Jesus aus Galiläa am Jordan. Kommt auch zu Johannes. Genau wie alle anderen. Um von ihm getauft zu werden. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Jesus, von dem Johannes gesprochen hat, der nach mir kommt, der ist stärker, der tauft mit Heiligen Geist, ich bin nicht würdig ihm gegenüber, gar nichts. Der hat alles in der Hand, der kommt jetzt. Da würden wir doch normalerweise erwarten, ja, der kommt jetzt, um zu herrschen. Seinen Weizen einzusammeln, die Spreu zu verbrennen, die Feinde zu vertreiben und endlich mal sichtbar werden zu lassen, wozu er denn gesandt ist. Aber er kommt, um von Johannes getauft zu werden. Was ist das denn? Geht ja gar nicht. Macht da überhaupt keinen Sinn. Ist doch völlig widersprüchlich zu dem, was er vorher so gelehrt hatte, Johannes. Nicht ich, er. Jetzt kommt er zu ihm und sagt, tauf mich. Und Johannes verwehrte es ihm. Nö, mach ich nicht, sagt er. Tauf dich nicht. Ohne mich, mach ich nicht. Passt nämlich nicht in die Theologie, passt nicht zu meiner Predigt. Er sagt, ich mach's nicht, verwehrte es ihm. Ich taufe alle, aber dich taufe ich nicht. Ich habe nötig, von dir getauft zu werden und du kommst zu mir? Da sind doch wohl die Dinge auf den Kopf gestellt, oder? Wie passt das denn? Jeder hätte erwartet, dass auch Johannes sich jetzt von diesem Messias taufen lässt. Und genau das Gegenteil passiert. Du willst von mir getauft werden? Nee. Ich muss von dir getauft werden, also völlig falsch. Und er sagt, ich mach's nicht. Wisst ihr, das ist leicht, theoretisch leicht zu sagen, ja, ihr müsst umdenken. Aber jetzt war es an Johannes. Bist du bereit, jetzt hier an dem Punkt umzudenken? Nee, das ist aber jetzt schwierig. Das passt doch jetzt irgendwie nicht. Das habe ich doch ganz anders irgendwie verkündigt. Und irgendwie ist das doch, ich komme doch hiermit nicht mehr klar. Merkt ihr, welcher Spannung, welcher Problematik wir hier sind? Und wie auch unsere Erlösung hier eigentlich auf Messerschneide steht. Warum war das denn wichtig? Jesus antwortet ihm und er gibt ihm einen Befehl. Er sagt, lass es jetzt zu. Jetzt. Mit anderen Worten, jetzt musst du das geschehen lassen. Er hat gesagt, du musst halt jetzt alles verstehen. Hat er nicht gesagt. Du musst halt jetzt hier alles nachvollziehen können. Du musst jetzt auch mit dieser Sache klarkommen. Nein, sagt er nicht. Er sagt, lass es geschehen. Die Initiative geht an diesem Punkt vom Herrn selber aus. Er, geführt vom Geist Gottes, sagt, ich muss mich jetzt von dir hier taufen lassen. Johannes sagt, geht nicht, mache ich nicht. Doch, lass das jetzt zu. Lass es zu. Es war ja nicht irgendeiner, der jetzt hier kam und sagte, du musst mich taufen. Das war für Johannes schon klar, wer da vor ihm steht. Und er sollte das zulassen. Jetzt. Das heißt, auch, das musst du nicht immer wieder tun, aber jetzt in dieser Situation, jetzt gerade heute, jetzt muss es passieren. Warum? Um die ganze Gerechtigkeit zu erfüllen. Wieder erklärt er nicht, was das eigentlich heißt. Aber soweit war es vielleicht für Johannes klar, Gerechtigkeit ist nicht ein Tugendbegriff, wie wir das aus dem Griechischen kennen, also ich mache alles richtig, mache keine Fehler, sondern Gerechtigkeit aus dem Hebräischen ist ein Beziehungsaspekt. Ich stehe in der richtigen Beziehung zu Gott, gerecht. Und ich tue meinen Teil in dieser Beziehung, so wie auch Gott seinen Teil tut. Gott ist nämlich auch gerecht. Er steht zu dieser Beziehung. Und damit diese Beziehung stimmt, deshalb muss das jetzt hier passieren. Und aus der richtigen Beziehung zu Gott wird dann auch die richtige Beziehung zu den Menschen kommen. Und um das alles zu erfüllen, muss das jetzt passieren und du musst das jetzt zulassen. Armer Johannes, der hatte jetzt theologisches, ja, Schwarzbrot wäre noch sehr gering gesagt. Hier ist die ganze Erlösungstheologie drin. Das soll der Arme jetzt mal verstehen? Kann er gar nicht. Kann man nämlich nur rückblickend vom Kreuz. Da waren so viele Dinge, die Gott noch gar nicht offenbart hatte. Aber das Reich Gottes war schon da. Der Herr war schon da. Und er sagt, du musst jetzt umdenken. Du musst dich jetzt drauf einlassen. Und das fängt damit an, dass Johannes hier als Vorreiter des Ganzen gehorchen sollte in dem, was der Herr ihm gesagt hatte. Du musst, tu das jetzt, ich sag dir das jetzt. Und der Umdenkungsprozess ist nicht in erster Linie ein intellektueller Prozess für die Klugen, die Gebildeten, die Theologen, die Versierten, sondern es ist ein Gehorsamsprozess. Versteht ihr? Tu, was ich dir jetzt sage. Du wirst es hinterher verstehen. Es ist jetzt nötig, damit die Beziehung in Ordnung kommt. Und zwar nicht nur etwas um die ganze Gerechtigkeit, heißt es hier, um das ganze Problem zu lösen. Und Gott sei Dank, Johannes geht drauf ein, er lässt es zu, er lässt es geschehen. Da war nicht viel mehr zu erwarten, also der brauchte nicht alles zu verstehen. Er brauchte auch jetzt nicht vorangehen und so, aber das eine war erwartet, lass das jetzt zu. Geh drauf ein. Füg dich da rein, vertrau mir jetzt, gehorch mir jetzt. Na, das ist Glauben übrigens. Na, denken wir mal an Abraham, Vater des Glaubens, der hat auch nicht verstanden. Aber der hat Gott vertraut und er hat Gott gehorcht, weil du mir gehorcht hast. Ja, 1. Mose 22, kennen wir alles. Ja, deshalb. Verstanden hat er das nicht. Hinterher verändert sich das Denken, aber hier fängt es eben an. Und er lässt es zu. Und als Jesus getauft war, steigt er sofort aus dem Wasser heraus. Warum sofort? Na, weil er doch keine Sünden zu bekennen hatte. Was sollte er denn bekennen? Die anderen standen da vielleicht lange, ja? Eine lange Liste vorzulesen. Und stell dir vor, was passiert. Siehe, steht da im Text. Also stell dir vor, jetzt pass mal auf, jetzt schau mal hin, was passiert. Der Himmel wurde geöffnet. Da geht der Himmel auf, das hat es ja noch nie gegeben. Ganz, ganz wenige Gelegenheiten, wo mal einer hineinspinksen durfte. Ja, Jesaja 6, in den Himmel, in einer Vision, in einem Traum. Aber hier, der Himmel geht auf am helllichten Tage. Als Jesus dort sich bei den Sündern einreiht, da standen sie alle Schlange, um getauft zu werden. Da war Jesus mitten unter ihnen und mitten in dieses schmutzige Wasser, in dem es, ja, die ganzen abgewaschenen Sünden, das schwamm da alles so herum, ja. Da geht er mitten hinein. Und da geht der Himmel auf. Der wurde aufgemacht. Wer hat das gemacht? Ja, Petrus nicht. Da hat er Gott selbst gemacht. Gott öffnet den Himmel und er sieht. Wer wird nicht gesagt? Er sieht Geist Gottes. Steht nicht der Heilige Geist, also die ganze Trinitätsfrage wird hier nicht berührt. Er sieht Geist Gottes herabsteigen, wie? Wie ein mächtiger Adler, wie ein starkes Feuer, wie ein Sturmwind, wie Macht. Nein, flattert herab wie ein Täubchen. Er sieht Geist Gottes herabsteigen wie eine Taube. Ne, geht man nach Köln am Domplatz, da kommen die Täubchen runter. So kam Geist Gottes herab. Im Alten Testament, wenn der Messias, also der König, gesalbt wurde, Samuel salbt in Saul, da gießt er ihm Öl aufs Haupt, ein Zeichen, dass der Geist Gottes jetzt auf ihn kommt. Daraufhin hat Saul ja dann prophezeit, das heißt, oh, ist jetzt auch unter die Propheten, der Geist Gottes ist da. Später hat er nicht mehr auf Gott gehört, dann nimmt Gott seinen Geist und gibt ihn auf einen anderen, David. Der wurde auch gesalbt mit dem Öl. Zeichen, der Geist Gottes ist da. Und hier wird Jesus gesalbt, das heißt intronisiert, von Gott bestätigt als sein Messias, als sein König. Und da kommt der Geist Gottes auf ihn. Diesmal nicht nur mit dem Symbol des Öls, sondern im Symbol einer Taube. Sichtbar wie eine herabflatternde Taube. Das ist kein Friedenssymbol, sondern die Taube ist das Opfertier der armen Leute. Ja, müsst ihr mal 3. Mose lesen, da steht halt alles. Also wenn einer nichts hatte, ja, arm und niedrig, dann sollte er wenigstens Täubchen opfern. Die konnte man sich ja irgendwo einfangen. Und mit diesem Niedrigkeitssymbol flattert Geist Gottes herab und kommt auf ihn, bleibt auf ihm. Wie passt das denn zur Intronisation des Messias? Ein Täubchen. Wenn es da wenigstens ein Adler gewesen wäre. Brüllender Löwe oder sonst irgendwas. Nein, solches Zeichen für Niedrigkeit. Und stell dir vor, noch etwas, was sich keiner hätte ausgedacht. Eine Stimme aus dem Himmel kommt. Also Gott macht nicht nur den Himmel auf, er spricht auch noch. Und was sagt er? Leute, jetzt ist es soweit, das ist der Messias, das ist mein König, beugt euch vor ihm, erkennt ihn an, folgt ihm nach, geht mit ihm. Nein. Sagt das, mein lieber Sohn, an dem habe ich wohlgefallen, freue mich so über den. Ja, komisch, oder? Ja, weiß doch jeder, Gott hat alle Kinder lieb. Und sollte nicht Jesus auch lieb haben? Aber das war unserem Vater im Himmel wohl sehr wichtig, das einmal ganz klarzustellen. Das ist mein lieber Sohn. Wovon spricht das denn? Das spricht von Beziehung. ja, sowie Gerechtigkeit ein Beziehungsaspekt. Das ist mein lieber Sohn. Ich freue mich an ihm. Beziehung. Liebe. Verbundenheit. Persönliches. Enge. All das ist da drin. Also enge Verbindung. Tiefe Verbindung. Herzensverbindung. Was Echtes. Also das, was hier geschieht, das ist die Intronisation des Herrschers aller Herrscher, des Königs aller Könige. Der wird hier auf den Thron gesetzt und von dem lebendigen Gott bestätigt als sein König. Und es ist in eine Form gekleidet, eine Taube, da geht einer ins Wasser, reiht sich ein unter die Sünder und da sagt dann der Vater, ich hab dich lieb. Also das ist so etwas Konträres zu allen Vorstellungen, die wir von der Herrschaft Gottes haben möchten, egal aus welchem christlichen oder sonst wie religiösen Background wir kommen. Da muss man wirklich bereit sein, umzudenken. Gottes Wege sind so anders. Aber ich finde sie wunderschön. Und wenn man sich das mal so betrachtet, und da heißt ja schon zweimal, und stell dir vor, siehe, schau mal hin, guck mal, was passiert. Was ist das für ein Herr? Was ist das für ein König, der mit solcher Sanftmut, Freundlichkeit sich hineinreiht bei den Sündern? Hier sehen wir, wie unser Herr die Herrschaft antritt. Dem wollen wir folgen, auch dann, wenn wir die Dinge nicht verstehen. Auf ihn vertrauen. Er ist der Herr. Er herrscht. Er hat die Dinge in Hand. Er weiß, was er macht. Ist nicht so einfach. Und Johannes wird später nochmal in eine ganz große Krise gestürzt werden, weil die Dinge nicht so laufen, wie er das gedacht hat. Und da sagt Jesus, glückselig ist der, der nicht an mir verzweifelt, der nicht stolpert über mich. Ja, der Herr ist anders. Aber wunderbar. Ich freue mich über diesen Herrn. Lass uns aufstehen und danken. Unser Vater im Himmel, wir beten dich an. Wir können dir nur danken, wollen dir danken von ganzem Herzen. Wir danken dir für deine wunderbaren Wege, die so völlig anders und doch so genial sind. Es macht so viel Sinn. Keiner ist Gott außer dir. Und du hast zu uns gesprochen durch deinen Sohn. Danke für die Erlösung, für das Leben, das du uns geschenkt hast. Danke für diesen Herrn und Herrscher über uns. Wir möchten dir folgen, lieber Herr. Wir möchten auf dich hören. Wir bitten dich, dass du uns innerlich stärkst, wenn du uns Wege führst, die so schwer verständlich sind. Hilf uns, dir zu vertrauen. Gib uns Herzen, an denen du Freude hast. Und danke, dass du da bist. Amen. Amen.